Adi Podcast ist der Kanal für Menschen mit starkem Übergewicht und Mediziner, die sich für die Adipositas-Therapie interessieren und engagieren. Konzipiert und umgesetzt vom Adipositas Zürich Team. Und hier kommen eure Gastgeber Professor Dr. Med Marco Güter, Dr. Med Andreas Thalheimer und Tarek Abunay.
Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres Adi-Podcasts. Mein Name ist Marco Büter, Chirurg und Leiter des Adipositas-Zentrums in Zürich. Ich sitze hier mit meinem Kollegen Andreas Thalheimer, ebenfalls Chirurg, ebenfalls im Adipositas-Zentrum Zürich beschäftigt. Den Tarek müssen wir heute entschuldigen. Der ist ferienhalber abwesend, aber auch heute sind wir selbstverständlich nicht alleine da, sondern wir sind zu Besuch in einer Hausarztpraxis bei uns in der Nähe am Zürichsee. Und deswegen begrüße ich zwei Kolleginnen ganz herzlich. Einmal Melanie Bührer.
Hallo miteinander.
Und Sophie Ito Jung.
Hallo miteinander.
Und wir freuen uns, dass wir uns heute mit euch unterhalten können. Und heute geht es um ein ganz wichtiges Thema in der Adipositas-Therapie. Andreas, weshalb haben wir uns heute hier getroffen?
Ja, auch ein herzliches Hallo aus meiner Seite. Wie schon auch in einer der Vorsendungen des Adi-Podcasts sind wir erfreut und dankbar, dass wir heute Gast bei euch sein dürfen. Wir wollen heute ein wenig sprechen über die Rolle der Hausärztin, des Hausarztes in der Behandlung von schwer übergewichtigen Menschen und auch die Rolle, die ihr als Hausärztinnen in der Behandlung und möglicherweise Mitbetreuung und Nachsorge im Rahmen von bariatrischen Operationen innehabt. Also erst nochmal herzlichen Dank, dass wir heute bei euch hier in der Praxis sein dürfen. Wir sind in Meilen, direkt am Zürichsee. Wunderbare Lage, alles wunderbar, wie immer. Meine erste Frage wäre, Melanie, frag dich jetzt mal direkt. Du hast ja sicherlich hier in deiner Praxis mit Sophie zusammen eine Menge übergewichtiger Patienten, die nicht wegen Adipositas als Erkrankung primär kommen, sondern wegen irgendwelchen sonstigen Erkrankungen. Also Schnupfen, Husten, Heiserkeit, was auch immer. Die kommen zu dir, zu euch, hier in die Praxis und haben sichtbar natürlich auch ein Problem mit ihrem Körpergewicht. Ist das für euch, für dich eine Situation, die du ansprichst aktiv? Ist das eine Sache, die adressiert wird? Wie gehst du mit Adipositas-betroffenen Patienten, die nicht wegen Adipositas als primäre Erkrankung zu dir kommen, um?
Ja, das ist natürlich schon so. Es ist ein sehr häufiges Problem, wenn jetzt vielleicht auch nicht extrem häufig. Ich sage jetzt mal bei einem BMI über 35, das sehe ich schon nicht einmal pro Woche. Also nicht so extrem häufig. Aber ja, Adipositas ist etwas Häufiges, absolut. Und es ist wirklich so, die meisten kommen ja nicht wegen dem Problem, sondern wegen etwas anderem. Und häufig, ich sag's mal so, meist behandeln wir das akute Problem, sei es ein Infekt, sei es Rückenschmerzen, was auch immer. Die zweite Konsultation wird dann meistens der Zeitpunkt, wo ich das anspreche.
Und das machst du auch immer?
Nein, ich mache nichts standardmäßig immer. Mhm. Meistens ergibt sich das aus dem Gespräch. Es geht dann um Gesundheit, es geht um Fitness, es geht um allgemeine Vorsorgemaßnahmen. Und da ist dann das ein Thema, das Gewicht, absolut. Mhm. Meistens ist es so, dass das ja ein bekanntes Problem ist, auch für die Patienten, dass sie häufig dann auch bereit sind, darüber zu sprechen, über mögliche Maßnahmen zu sprechen. Es gibt es aber auch, dass sie darüber gar nicht sprechen wollen und dass sie das auch nicht als Problem sehen. Ich bin seit jeher so übergewichtig, ich bin immer schon so gewesen, es stört mich nicht, ich fühle mich wohl, ich will nichts ändern. Das gibt es durchaus auch.
Ja, das ist sicherlich richtig. Das, denke ich, kennen wir Marco auch aus unserer täglichen Praxis, aber viele sind ja dankbar, mhm, wenn man so ein, in Anführungsstrichen, Tabuthema endlich mal anspricht. Wie sind deine Erfahrungen, Sophie? Siehst du das ähnlich? Machst du das auch so abhängig von der Situation?
Eigentlich geht es mir ähnlich wie Melanie. Und ich denke auch, es braucht zuerst eine gewisse Vertrauensbasis. Also ich würde jetzt auch nicht, wenn jemand wegen einer Erkältung kommt, ich den oder die Patientin noch nie gesehen habe, direkt auf das Gewicht ansprechen, weil es doch eben mit einem gewissen Tabu behaftet ist, wohl auch auf unserer Seite. Das sind diese Dinge, die ich denke, braucht ein bisschen eine Vertrauensbasis und eben ein bisschen ein Abtasten. Dann spreche ich es aber auch an, ebenfalls, wenn es zum Thema vielleicht allgemein, was kann man noch verbessern, eben insbesondere Rückenschmerzen. Und wenn die Leute dann fragen, ja, was kann man noch ändern oder sonst Gelenkschmerzen oder Knie, Füße, das nehme ich dann zum Anlass, darauf einzugehen. Aber häufig merkt man auch, ehrlich gesagt, im Alltag, dass die Zeit dann davon rennt, die Patienten kommen mit vielen Anliegen und es hat nicht immer Platz.
Ja, wenn ich da gerade noch mal einhaken darf, wir machen ja immer Studentenkurse und laden dann Patienten ein. Es ist natürlich ganz wichtig, oder, dass man da feinfühlig vorgeht. Wir kennen immer wieder die Schilderung von irgendwelchen Patienten, die schockiert tatsächlich mit einer Mittelohrentzündung als übergewichtiger Patient zum ORL-Spezialisten gehen und der dann so beim Blick ins Ohr sagt, Sie wissen schon, dass Sie zu dick sind, oder? Also da müssen Sie was machen. Also es ist nicht unüblich, dass das passiert, aber es ist natürlich vollkommen richtig und wichtig, da so feinfühlig vorzugehen und nicht gleich mit der Tür ins Haus zu fallen, wie ihr das macht.
Aber wenn ich dann nochmal fragen darf, Marco, erstaunlich ist das ja schon, dass auch auf ärztlicher Behandlerseite die Adipositas grundsätzlich erstmal auch sowas wie ein Tabuthema ist. Wir haben ja schon oft auch jetzt in den letzten Folgen so über Stigmatisierung, innere und äußere Stigmatisierung gesprochen. Ist das tatsächlich eine Situation, ein Fakt, der auch in der hausärztlichen Praxis vorliegt?
Ich finde schon, absolut. Und ich habe mir auch in der Vorbereitung für dieses Gespräch ein bisschen überlegt, wieso ist es für uns ein eher schwieriges Thema oder ein unangenehmes Thema, weil zum Beispiel das Rauchen oder der Alkoholkonsum, das spreche ich immer an. Also das riecht man auch, und das spreche ich immer an. Und auch wenn es dann bei einem kurzen Satz bleibt, ist die Adipositas irgendwo, tritt die weit zurück, obwohl es ja offensichtlich ist.
Also ich finde das wahnsinnig interessant.
Wie ist denn eure Erfahrung? Also A, interessiert mich, gibt es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen? Also es ist ja in der Akzeptanz des Übergewichts gibt es ja schon geschlechterspezifische Unterschiede, oder? Bei einer Frau schaut man dann kosmetisch schon mal genauer hin und der Mann, der weiß halt, wie man lebt. Also gibt es da Unterschiede? Und wenn ihr das anspricht, ich finde es sehr gut, es vielleicht nicht gleich beim ersten Mal anzusprechen, solange es angesprochen wird, das ist, glaube ich, wichtig. Wie ist denn da die Reaktion von der, also habt ihr den Eindruck, ihr habt da jetzt in ein Wespennetz gestochen oder sind die eher erleichtert, so, oh Gott sei Dank, endlich spricht es mal jemand an und versucht mir zu helfen? Es gibt ja auch beide Optionen.
Ich denke, dass für Frauen ist der Leidensdruck ein anderer oder vordergründig vielleicht ein anderer. Sie wagen sich nicht, bestimmte Kleidung zu tragen oder in der Öffentlichkeit, keine Ahnung, ins Schwimmbad zu gehen. Deshalb, die Frauen reagieren vielleicht fast ein bisschen offener oder erleichtert und die Herren ein bisschen zurückhaltend. Ja, ja, das ist mein Bauch oder ja, also die bagatellisieren dann vielleicht auch eher.
Ja, das machen Männer so.
Ja.
Mhm.
Ich nicht.
Genau.
Aber wenn ihr die Patienten dann angesprochen habt, gesetzt dem Fall, die Situation ergibt sich, was passiert denn dann? Ist dann das Gespräch eröffnet, auch im Hinblick auf Behandlung einer Adipositas, Möglichkeiten der Therapie? Wie beratet ihr Patientinnen und Patienten? Melanie?
Also meist kommt da ja dann raus, dass sie schon seit Jahren eine Diät machen und versucht haben und abgenommen haben und wieder zugenommen haben etc. etc. Die meisten sind sich das ja bewusst und haben schon vieles versucht. Und dann kommen wir natürlich ins Gespräch, weil es gibt ja andere Möglichkeiten und da sind sie meist dann schon sehr offen. sei es jetzt nochmal für eine begleitete, endokrinologisch begleitete Therapie mit Ernährungsberatung, mit Abnehmen etc. oder eben sogar für Medikamente oder dann nochmal einen Schritt weiter. Da sind die meisten eigentlich sehr offen.
Ich glaube, es entscheidet sich sehr schnell, ob sie offen sind oder nicht. Also wenn sie offen sind, kann man das Thema breiter diskutieren oder dann kommt doch so eine Ablehnung und dann stockt es, oder? Genau, wie du gesagt hast, Melanie. Dann sage ich, ich war schon immer so.
Das ist interessant, oder? Wenn wir jetzt uns mal so darauf einigen, dass das eine Erkrankung ist, dann würde man ja bei einer anderen Erkrankung als Hausarzt auch nicht unbedingt locker lassen, nur weil der Patient gerade sagt, nee, hören Sie mir auf damit hier mit, was weiß ich, Asthma oder Herzinsuffizienz oder Niereninsuffizienz. Da würde man ja auch sagen, nee, also da schon wichtig, da müssen wir jetzt mal drüber reden. Da müssen wir uns jetzt ein gutes Therapiekonzept miteinander entscheiden oder finden. Hakt ihr dann nach oder wenn jemand dann sagt, ich weiß gar nicht, was Sie meinen, sicher kein Gewichtsproblem, hören Sie mir auf, ist es dann auch beendet, das Gespräch dann? Oder wartet ihr auf einen späteren Moment vielleicht, um das nochmal zu adressieren?
Ich glaube schon, dass man dann zu dem Zeitpunkt nicht nochmal nachhaken muss. Dann kann man das auch mal stehen lassen. Und häufig geht ja dann auch etwas vor in den Köpfen und dann zu einem späteren Zeitpunkt sicherlich nochmal ansprechen. Aber ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, und da nehme ich mich mit ein, ist sicherlich, die Adipositas macht ja zum Zeitpunkt, ich sage jetzt mal mit 30- oder 40-jährigen Personen, nichts. Die fühlen sich wohl, die haben keine Beschwerden und eben häufig stört es ja auch gar nicht so. Und das ist natürlich etwas anderes beim Asthma oder bei diesen Erkrankungen, die Symptome machen, oder? Und da sind sie eher bereit, eine Behandlung einzugehen als bei der Adipositas, weil niemand denkt, was ist in 20 Jahren oder in 30 Jahren, das interessiert zu wenig. Ist einfach so.
Aber das geht jetzt natürlich auch in die Richtung, wie ernsthaft betrachten wir als ärztliche, betreuende Menschen Adipositas als Krankheit. Also wenn jemand jetzt wirklich symptomfrei ist und hat 140 Kilo bei 30 Lebensjahren, können wir natürlich sagen, okay, hat keine Probleme, ist zu dick, ist adipös, so what, wir warten mal ab. Er will jetzt oder sie will nicht behandelt werden. Oder aber man sagt, ja, weil das ist eine Erkrankung, die früher oder später eine hohe, hohe Symptompenetranz hat. Das heißt, irgendwann kommen Probleme, ob es jetzt Gelenkprobleme sind, ob es ein Diabetes, Blutdruck ist, was auch immer. Diese Beschwerden, wir nennen das ja, die geneigten Hörerinnen wissen das schon, die Adipositas-assoziierten Begleiterkrankungen, die werden irgendwann kommen. Also Thema Prävention. Ist es Aufgabe von euch, wenn man das jetzt mal so ein bisschen strenger betrachtet, die Patienten in die Behandlung zu, naja, ich sag jetzt mal, aktiv zu lenken und nicht sich von Gleichmütigkeit und Desinteresse seitens des Patienten abwimmeln zu lassen?
Also ich sehe wie beides. Also ich denke, steht der Tropfen höhlt den Stein. Es ist wie beim Rauchen, da haben sie auch keine Symptome. Sie rauchen einfach, oder? Also oder Cholesterin ist auch ein großes Thema. Ja, ich spüre nichts. Ich habe das Medikament wieder abgesetzt, oder? Sind diese Dinge. Und ich glaube, hier heißt es wie dranbleiben. Aber ich finde auch, man darf und muss die Verantwortung einen Teil auch zurück an den Patienten geben. Wenn die Patienten nach wiederholtem Aufklärungsversuch oder Ansprechen signalisieren, nein, da will ich nicht, dass man auch
das akzeptiert.
Das bis zu einem gewissen Grad akzeptiert, aber offen bleibt.
Und das siehst du auch bei anderen Erkrankungen so.
Definitiv. Ich habe gelernt in dieser Zeit als Hausärztin, dass ich mich auch abgrenzen muss, weil gewisse Patienten eine Therapie ablehnen, die ich sehr wichtig fände und wo ich akzeptieren muss, dass es vielleicht später Probleme gibt, weil ich niemanden zwingen möchte.
Fair point.
Oder
klar.
Kann.
Das verstehe ich. Ist auch richtig, ja, oder zu einem Therapeuten oder einem therapeutischen Plan braucht es ja immer zwei Seiten, oder? Und das muss am besten beidseitiges Einverständnis, sonst macht das ja wenig Sinn. Was die Adipositas natürlich von den anderen Erkrankungen unterscheidet, ist ja die Annahme, die häufig immer noch bei vielen unserer Kolleginnen vorherrscht, aber vor allen Dingen auch bei den Betroffenen, und das ist das Tragische, dass es sich hier um eine Frage des Willens und des Charakters handelt. Das heißt, wenn ein Patient euch oder dem Hausarzt gegenüber eingesteht, dass er diesbezüglich Hilfe hat, würde ich mal behaupten, dass 95% der Patientinnen das Gefühl haben, gleichzeitig einzugestehen, dass sie schwach sind, dass sie nie keine Disziplin haben, dass sie es alleine nicht schaffen. Und das ist natürlich ein vordergründiger Fakt, der jemanden vielleicht schneller mal sagt, nee, da brauche ich überhaupt keine Hilfe, weil das wie so ein Eingestehen einer eigenen Schwäche ist. Und ich glaube, dass man den Aspekt zumindest abholen muss, auch vor dem Hintergrund unserer Erfahrung in der Sprechstunde. Ich meine, wir haben ja auch Patientinnen, die von alleine kommen, die uns finden im Internet oder Freunde und Bekannte. Und bei dem Erstgespräch beginne ich eigentlich fast immer gleich, indem ich sage, also mir ist ganz wichtig, dass Sie wissen, Sie haben nichts falsch gemacht, dass Sie heute hier sind. Sie haben keinen Fehler begonnen. Also es wird kein Blaming, weil die meisten fangen immer an mit, ja, ich bin also hier und ich habe so viel Diäten, und dann kommt die Rechtfertigung, was Sie alles schon versucht haben, und das breche ich eigentlich immer gleich ab. Und wenn man die Leute da emotional abholt und sagt, ich weiß, dass sie nichts dafür kann, aber ich bin Arzt und meine Aufgabe ist es, ihnen zu helfen, und die Optionen habe ich. Das ist wie so ein Türöffner. Da kommt man wirklich zu den Leuten durch. Habt ihr auch das Gefühl, dass sie häufig so sagen, ja, ich habe das bisher nicht so richtig versucht, aber ich nehme das jetzt nochmal so richtig in Angriff und dann wird das schon klappen, da brauche ich keine Hilfe.
Ja, viele schon. Mhm. Viele wollen nur noch eine Diät machen. Ich mache jetzt mehr Sport, ich habe mir das vorgenommen, ich bin jetzt im Gym. Und das ist sicher das Häufigste, dass sie das selber wollen, angehen wollen, selber versuchen wollen. Und ich schaue dann einfach, dass wir uns wieder sehen, nicht erst in 5 Jahren, sondern vielleicht schon in einem halben Jahr, dass wir wie schauen können, macht er das überhaupt? Und gibt es auch einen Fortschritt? Und ist das effektiv? Oder eben nicht, und ist er frustriert, weil da kann man dann wieder weiter unterstützen und weiterhelfen. Aber die meisten, also ich sehe das schon auch ein bisschen wie Sophie, es ist einfach nicht immer so einfach.
Das glaube ich sofort, ja.
Vielen Leuten können wir unsere Meinung nicht überstülpen. Und das ist auch in anderen Bereichen so. Dass ich glaube, beim Hausarzt ist das schon noch mal extremer. Sie kommen, wenn sie etwas wollen. Und wenn sie nichts wollen, dann können wir sie häufig auch nicht überzeugen.
Und unsere Situation ist überhaupt nicht vergleichbar, weil die zu uns kommen, haben schon zu irgendeinem Zeitpunkt die Entscheidung gefällt, dass sie dort Hilfe suchen möchten.
Genau.
Und ihr bringt das Thema gerade erst auf den Tisch. Aber das ist ja, ich glaube, wichtig, oder? Dass man das
unbedingt. Also ich glaube nichtsdestotrotz, oder man muss da dranbleiben. Und eben vielleicht braucht es halt vielleicht mal ein Jahr oder vielleicht auch ein bisschen länger, dass man immer wieder darüber spricht und das erwähnt und unterstützt. Und ja, versuchen Sie es doch nochmal. Wir sehen uns im halben Jahr wieder. Ja, dass man dranbleibt. Aber ich glaube auch, wir können Sie nichts dazu zwingen, weil Sie würden sich ja sonst wahrscheinlich auch nicht einer Operation unterziehen wollen, wenn Sie da nicht dahinter stehen, oder?
Was macht ihr, wenn Patientinnen und Patienten jetzt, äußern, dass sie Hilfe benötigen, dass sie einen Therapiewunsch haben? Wie geht ihr vor, Sophie? Habt ihr ein Programm hier in der Praxis etabliert, in dem konservative Therapien zunächst versucht werden? Arbeitet ihr zusammen mit einem Netzwerk von Ernährungstherapeuten oder ähnliche Geschichten?
Also grundsätzlich beginne ich mal mit den Patienten bereits zu analysieren. Also die wollen, die lade ich auch ein für einen längeren Termin, um einmal zu besprechen. Ich empfehle denen auch mal ein Ernährungstagebuch zu führen und erkläre ihnen die Nahrungsmittel, oder die, was bedeutet mit den Zwischenmahlzeiten, so ein bisschen ein kleinere Beratung versuche ich schon zu geben. Manchmal ist es ja sehr beeindruckend, dass Leuten das Wissen wirklich fehlt, dass sie sagen, ja, ich esse eigentlich sehr wenig und zählen die Hauptmahlzeiten auf, wo sie wenig essen, aber es stellt sich heraus, dass sie dann im Heißhunger um 10 Uhr Mars verdrücken oder irgendetwas, oder? Und sich das gar nicht bewusst sind, was das dann eben doch für ein Gewicht hat. Oder mit Süßgetränken, da habe ich auch eindrückliche Erfahrungen gemacht, dass das eigentlich wie vergessen geht, oder? Und da kann man bei gewissen offenen Leuten schon viel bewirken. Jetzt meistens meine Erfahrung sind, dass eben die sowieso schon ein bisschen körperbewusst sind, die Leute, die, eben wie Melanie gesagt hat, schon lange selbst Diäten gemacht haben und eigentlich genau wissen, dass es ein bisschen mehr braucht, da bin ich relativ schnell jetzt in der Zuweisung ins Adipositas-Zentrum, wo sie dann aus meiner Sicht ja wie alle Stellen greifbar haben mit Ernährungsberatung und euch Ärzten oder Internisten, Chirurgen, ja.
Was glaubt ihr denn, müsste so ein Adipositas oder was könnte so ein Adipositas-Zentrum denn noch beitragen zur Betreuung von diesen Patienten, um das vielleicht noch ein bisschen mehr ins Bewusstsein zu rufen, dass es da Hilfe gibt, dass es da Möglichkeiten gibt? Also, oder machen wir das schon perfekt? Oder braucht es mehr Aufklärung? Oder so aus der Hausarztperspektive?
So, der Professor will jetzt hören, dass wir es natürlich perfekt machen.
Nein, ich schicke euch ja niemand. Nein, ich glaube, also schwierig zu sagen, ich bin ja in engem Kontakt mit Dominik Schneider als Internist, weil für mich ist es auch wichtig, die Personen brauchen eine internistische Abklärung.
Kurzer Einspieler, Dominik Schneider ist der Chefarzt der Inneren Medizin im Spital Minnedorf und für uns einer der vor Ort wichtigsten internistischen Fachkollegen und Netzwerke. Das nur zur Erläuterung.
Genau. Also für mich als Internistin halt ist es wichtig, dass man zuerst einmal eine umfassende Untersuchung macht aus internistischer Sicht, Laboranalysen, sei es Hormone, was alles dazugehört und dann entsprechend eine Ernährungsberatung, die vielleicht doch noch irgendwo etwas herausfindet, was eben nicht optimal läuft. Ich mache das nicht für mich. Ich finde das zu aufwendig mit dem Essen und ja, das mache ich nicht. Darum, ich schicke die Leute wirklich sehr rasch zum Internisten und dann läuft ja eigentlich meistens die Abklärung, dann entsprechend vielleicht Ernährungsberatung, die meisten haben das auch schon hinter sich und dann läuft es ja dann entweder auf Medikamente raus oder sie kommen zu euch. Ja, da sind wir eigentlich sehr eng in Kontakt. Ja.
Das heißt, dein primärer Ansprechpartner ist der Internist? Mhm. Was aus meiner Sicht völlig richtig ist.
Aus meiner auch. Ich glaube sogar, dass die bestfunktionierendsten Adipositas-Zentren durch eine enge und wirklich gute Zusammenarbeit zwischen Chirurgen und Internisten geprägt sind. Also ich kenne alle erfolgreichen Zentren weltweit, ist eigentlich immer genau diese Interprofessionalität, die da vorherrscht. Und in vielen Fällen ist in der Tat der Internist die erste Kontaktadresse. Und das ist auch vollkommen in Ordnung.
In Deutschland habe ich das auch in der Tat ganz anders kennengelernt. Da war der erste Kontakt häufig der Chirurg. Also der Hausarzt oder respektive die Patienten sind primär zum Chirurgen gegangen. Weil es sowas wie eine professionelle, interdisziplinäre, konservative Adipositas-Therapie dort wirklich gut organisiert gar nicht gibt.
Wobei sich das jetzt wahrscheinlich durch die neuen Medikamente auch ändert. Das ist ja ein neuer Markt, der für die Endokrinologen recht lukrativ ist und für die Hausärzte wahrscheinlich auch, wenn man möchte, dass man diese Behandlung aufnimmt. Also da ist ja eine enorme Nachfrage aktuell.
Das ist schon ein Punkt, oder? Also die Leute kommen mit diesem Wunsch zu uns. Sie möchten dieses Medikament haben, oder? Weil sie das jetzt kennen und hören und Erfahrungen mitbekommen. Und das ist sicher der erste Punkt, oder? Die meisten möchten zuerst dieses Medikament ausprobieren, bevor sie eine Operation wünschen, oder? Das erleben wir schon so.
Und verschreibst du die Medikamente dann?
Nein,
oder
das dürfen wir gar nicht. Das muss ein Endokrinologe machen. Ja,
das ist das in der Schweiz überall so, dass es ein Facharzt für Endokrinologie, genau, also Stoffwechselerkrankung sein muss?
Ja, also die Endokrinologen dürfen das machen. Dominik Schneider, weiß ich, hat diese Zusatzerlaubnis, hat er als Internist. Da braucht es irgend so einen Zusatz, dass das erlaubt ist.
Es gibt eine Liste. Es gibt tatsächlich eine Liste mit Namen vom BAG, also vom Bundesamt für Gesundheit. Und da stehen überwiegend Endokrinologen drauf.
Ja. In der Schweiz ist das
In der jetzt. Schweiz, ja. Weil, vollkommen überraschend, die erste Fachgesellschaft, die vom BAG damals angesprochen wurde, die der Endokrinologen waren. Und deswegen stehen da auch vor allen Dingen Endokrinologen drauf. Ja. Aber es stehen auch eben Internisten drauf. Und jetzt seit neuestem ist es auch so, dass Nicht-Internisten oder Nicht-Endokrinologen, die an einem Adipositas-Zentrum angebunden sind, also Chirurgen, wir könnten das formell auch rezeptieren.
Okay.
Ja. Wie ist denn, wenn ich fragen darf, so bei euch hier in der Gegend, in der Hausärztinnen-Szene, der Kenntnisstand für diese ganzen Medikamente, die es jetzt gibt? Seid ihr interessiert an den Medikamenten? Ist das im Rahmen eurer hausärztlichen Weiter- und Fort- und Weiterbildung ein Thema? Wie wichtig ist dieses Thema für euch in der alltäglichen Arbeit?
Ich merke eine Zunahme der Nachfrage. Also es ist wichtig, es ist ein Thema, man muss sich aus meiner Sicht damit befassen. Vielen Leuten eben fällt das einfacher, mit einem Medikament Gewicht zu verlieren.
Auch erstaunlich.
Und ich denke, es geht wieder in dieselbe Richtung, was du, Marco, angesprochen hast. Es kann, also die Erfolgsmeldung wird auf den Patienten gebucht, weil niemand weiß, dass da ein Medikament dahinter steckt. Bei einer Operation ist man doch vielleicht wie mehr exponiert. Man hat eine Operation gemacht.
Ja, das verschweigen Hemmung, natürlich.
Genau. Und deshalb, also ich finde ja, es ist dann fast ein regelrechter Run jetzt auf diese Medikamente. Ja, geht es manchmal fast zu weit, wenn ich sage, müssen denn auch noch Leute, die fast schon hochbetagt sind, wirklich jetzt abnehmen, oder? Also geht es mir manchmal fast ein bisschen in die andere Richtung. Aber ich glaube, das ist für die Leute besser, wie sagt man, es ist ein einfacherer Umgang als der Weg über den Chirurgen und auch sicher, dass die Idee, da wird etwas in meinem Körper weggeschnitten oder aufgeschnitten.
Das ist ja so aus Sicht der Chirurgie auch interessant, ne? Also, dass man... Wir reden ja hier über ein relativ neues Therapieverfahren, für das es noch keine Langzeitdaten gibt. Im Vergleich zu einem Therapieverfahren, über das wir seit 50 Jahren sprechen und wissen, da wächst jetzt niemand ein zweiter Kopf. Also das ist alles kontrolliert und wirklich dokumentiert sicher. Und wenn ich dann noch dran denke, was los war, als wir über die Covid-Impfungen gesprochen haben, oh nein, ich spritze mir, und was sind für Studien und was gibt's da, wie sind die Langzeitdaten, ich weiß nicht, was da los ist. Und da haben wir mit einer Pandemie, dann sind alle Leute auf die Straße gegangen, haben gesagt, also nicht alle, aber also gefühlt viele, ja, und es gab doch eine wahrnehmbare Gegenbewegung, aber in dem Moment, wo es ums Übergewicht geht und ein pharmakologisch hergestelltes Hormonanalogon mehr oder weniger ein Leben lang gespritzt werden muss, sind die Hemmungen doch und die Bedenken deutlich weniger stark ausgeprägt, als man das so erwarten könnte.
Wobei es die Medikamente jetzt ja auch noch nicht erst seit vorgestern gibt. Die sind ja im Rahmen der Diabetestherapie durchaus auch schon länger im Geschäft.
Ja, richtig, aber in der Dosierung natürlich für die Gewichtstherapie höher dosiert, mehr Nebenwirkungen und wir wissen halt auch einfach, und das ist, glaube ich, abgesehen davon, das, was ihr gerade geschildert habt, dass diese Medikamente Gefahr laufen, so eine Art Lifestyle, Kosmetik-Schiene zu kommen, das gleiche Problem hatte die Chirurgie ja anfänglich auch, ist es eben immer noch die Annahme, dass man nur mal kurz irgendwie in eine niedrige Gewichtsklasse kommen muss, Und dann ist man schon in der Lage, das Gewicht zu halten. Und die Daten haben wir. Wenn die Medikamente abgesetzt werden, schießt das Gewicht wieder nach oben, häufig über das Ausgangsgewicht hinaus, weil weder die Chirurgie noch die Medikamente die Leute schlauer machen, willensstärker, charakterstärker, so funktioniert das halt einfach nicht.
Aber da müsste man eigentlich ja mehr schauen mit psychologischer Unterstützung, oder? Die brauchen vielleicht eine Verhaltenstherapie oder ja.
Ja, vielleicht unterstützend. Verhaltenstherapie aktuell findet ja vor allen Dingen präoperativ statt, so als Nadelhöher. Postoperativ, sagen wir mal so, da, wo man annehmen würde, wo die größten Veränderungen stattfinden, da findet das nicht so sehr statt. Das stimmt, da gibt es sicher sowohl chirurgisch als auch pharmakologisch Luft nach oben.
Darf ich mal eine Frage stellen, Sophie? Was hältst du von bariatrischer Chirurgie?
Ich war sehr skeptisch. Zu Beginn, als ich da noch als Assistenzärztin gehört habe, dass man diese bariatrischen Operationen macht, ja, das fand ich komisch, ehrlich gesagt. Und mich hat zunehmend beeindruckt, was die Auswirkungen sind oder was da doch sehr vieles im Stoffwechsel, in der Hormonachse sich bewegt, das Hungergefühl, das sich verändert, was eben ja zeigt, es ist nicht einfach eine mechanische Magenverkleinerung, sondern da spielt viel mehr mit und das beeindruckt mich je länger, je mehr und überzeugt mich auch. Und da finde ich eben, ist der, genau der große Unterschied zu einem Medikament, welches dann lebenslang oder abgesetzt wird mit Rebound, dass die ganze Physiologie sich zu verändern scheint mit der Bariatrie. Ja, vielleicht ist das jetzt ein bisschen zu groß gegriffen, oder? Aber es,
also, ich finde super, was du gesagt hast.
Oder das hat mich sehr, sehr beeindruckt.
Ja, das ist und ja genau das, was wir immer versuchen, auch ja, wie ein Mantra vorzubeten, dass das eben keine Operationstechniken sind, wo es darum geht, den Magen so klein zu schneiden, dass man nicht mehr essen kann und idealerweise nur noch erbrechen muss. Das ist es eben nicht. Und es freut mich zu hören, dass das auch ankommt und auch verstanden wird. Und in so einem Umfeld mit einer doch sehr stigmatisierten und stigmatisierenden Erkrankung ja, wahrgenommen ist. Melanie, wie ist deine Wahrnehmung von bariatrischer Chirurgie?
Also ähnlich eigentlich. Ich bin auch eine Verfechterin des konservativen Vorgehens, also dass man zuerst sicherlich versucht mit Diät, mit Unterstützung, mit Medikamenten, dass man das alles ausschöpft. Aber wenn das alles nichts hilft oder ja, einfach frustran ist, dass man das unbedingt ins Auge fassen muss. Also ich bin überhaupt nicht dagegen, aber ich sehe schon auch von den Patienten, von vielen, eine Zurückhaltung oder einen Respekt. Und das finde ich auch legitim. Also es ist eine Operation, es ist eine recht große Operation. Ja, die soll man nicht einfach leichtsinnig entscheiden.
Könntet ihr mit dem Konzept anfangen, dass es sich bei Adipositas um eine Stadienerkrankung handelt? Du hattest ja gerade selber die 35-, 40-Jährigen erwähnt, die vielleicht vom Gewicht her die BMI-Kriterien erfüllen würden, aber jetzt metabolisch mehr oder weniger gesund sind. Wir reden mal nicht über die stigmatisierenden psychiatrischen Nebenwirkungen und so weiter. Aber dass es dann auch Stadien gibt, wo vielleicht ein konservativer Therapieversuch einfach nicht mehr bringt und wo man sagt, ja, ist mir eigentlich so ziemlich egal, ob sie jetzt Diäten schon versucht haben oder nicht, aber sie sind so lebensgefährlich beeinträchtigt, ihnen hilft jetzt nur noch eine Operation. Wäre das ein Konzept, wo ihr sagen würdet, ja, das deckt sich mit meinen klinischen Erfahrungen oder würdet ihr in jedem Fall immer erst einen konservativen Therapieversuch verlangen?
Also verlangen nicht. Ich denke, das muss sich auch im Gespräch dann zeigen. Oder? Ich denke, wenn die Patienten eben schon vieles versucht haben und nicht jeder will diese Medikamente, ist auch völlig okay. Da kann man durchaus sagen, gut, wir klären das ab bezüglich einer Operation. Da bin ich überhaupt nicht abgeneigt. Eben, ich glaube, man muss schon die Patienten auch spüren. Da, die müssen wirklich dabei sein, die müssen das wollen, weil sonst, das ist eine Operation, oder? Da, ich glaube, das entscheidet man nicht leichtsinnig.
Na, und gebe ich dir vollkommen recht, weil es gibt ja auch ein Leben nach der Operation und da gibt es schon die ein oder anderen Regeln, die es sich lohnt zu kennen und zu berücksichtigen. Und das ist nichts, was man jetzt mal hoppla hopp schnell entscheidet. Das ist sicher richtig.
Wobei ich schon sagen muss, ich habe jetzt zwei, die erst kürzlich operiert wurden und die wirklich sehr zufrieden sind und sehr erfreulich abnehmen. Und ich glaube, dank der guten Vorbereitungen, dass sie so gut informiert wurden, können sie das bis jetzt auch super gut handeln mit dem Essen, mit dem Trinken. Und ich glaube, ja, die Information, die Vorbereitung, das ist das A und O. Und ja, dann klappt es meistens auch, oder?
Ist ja auch die aktuell erschienene, also wir zeichnen natürlich immer ein bisschen im Vorlauf ab, aber die jetzt, heute ist der 13. Juli, glaube ich, die heute erschienene Folge des Adi-Podcast dreht sich genau um die präoperativen Vorbereitungen und das können wir nur hundertprozentig unterschreiben.
Marco, wenn ich dir mal eine Frage stellen darf, wo siehst du den?
Das hatten wir noch nie.
Hm? Jetzt mal neue Sachen probieren. Ich stelle dir sonst keine Fragen an ihn,
weil er weiß, wie lange ich antworte.
Ja.
Oh, auch.
Wo siehst du denn die Rolle der Hausärztinnen und Hausärzte in der Betreuung von Patienten, die operiert wurden? Weil, also vielleicht als kleiner Einspieler noch, wir in unserem Adipositas-Zentrum ja relativ engmaschige, strukturierte, postoperative Nachsorge haben mit zahlreichen Terminen bei Internisten, Ernährungstherapeuten, Chirurgen. Ist da eine Rolle für den Hausarzt, für die Hausärztin oder kommt das erst später wieder?
Also absolut, diese postoperativen Nachsorgetermine sind ja nicht als Ersatz der hausärztlichen Betreuung gedacht, sondern als Ergänzung. Und wir sind ja gesetzlich dazu auch verpflichtet, das ist ja eine der Bedingungen, dass die Krankenkassen die Kosten für diese Operation in der Schweiz übernehmen, wenn wir ein entsprechendes Follow-up, so nennt man das ja, wenn man die Patienten nachbetreut, nachweisen können. Das ist über 5 Jahre ein Follow-up von 75%, was formell verlangt wird. Aber es ist natürlich, idealerweise findet das in Partnerschaft mit den Hausärzten statt. Und das ist schon der erste Punkt. Das muss man immer gut moderieren, weil natürlich das Schlimmste, was ein Krankenhaus machen kann, ist in der Zusammenarbeit mit den Hausärzten, ist, die Patienten nicht zurückzuschicken. Also das muss man. Ja, das ist ja bei uns noch nie vorgekommen.
Nein, nie.
Autsch. Aber um auf die Rolle der Hausärztinnen in der Adipositas-Behandlung nochmal zurückzukommen, glaube ich, dass da eine Gatekeeper-Funktion ist und eine aufklärende Funktion und auch eine entstigmatisierende Rolle, was die Bariatrie betrifft. Weil, ich meine, wir haben jetzt über die Medikamente gesprochen. Klar, wenn jemand Medikamente möchte, hat er dafür seine guten Gründe. Aber ich glaube, dass es dann schon auch dazu gehört, zu erläutern, dass die Datenlage möglicherweise noch nicht so hervorragend ist, dass man das jetzt einfach so nehmen muss. Ich denke zum Beispiel an die ganzen Voruntersuchungen, die von einem Patienten verlangt werden, wenn er eine bariatrische Operation erhält. Wir klären kardial, pulmonal ab. Es gibt eine psychiatrische Abklärung. Jede Form der Essstörung wird berechtigterweise von entsprechenden Fachspezialisten evaluiert und ausgeschlossen. Es gibt eine obere Endoskopie und all diese Dinge. Und nichts von dem findet aktuell statt, wenn man jemandem die Medikamente verschreibt. Ich denke an Suchterkrankungen, die eine richtige und wichtige Kontraindikation für eine bariatrische Chirurgie ist. Und ich glaube, dass aktuell bei diesem Run der Medikamente den Hausärzten da wirklich eine wichtige Rolle zukommt, um da auch, wenn man den konservativen Therapieversuch prinzipiell bevorzugt, weil das ist ja auch euer Beruf, aber das eben berücksichtigt und dann so ein bisschen relativiert vielleicht und und das ist ja das, was ich auch immer glaube, dass nicht nur die Patienten stigmatisiert sind, sondern bis zum gewissen Grad auch die Chirurgie, ich glaube auch die bariatrische Chirurgie hat ein Stigma. Und auch das muss adressiert und entstigmatisiert werden. Und das wäre mein Wunsch, sag ich mal, an die Hausärzte. Eben, dass man niemanden zwingen kann für irgendeine Therapie, ist mir vollkommen klar. Aber ich glaube, dass wir als Berufsgruppe Ärzte bei dieser lebensqualitätsmindernden und lebensverkürzenden Erkrankung doch so interdisziplinär noch Luft nach oben haben, sag ich mal, in der Organisation und im Austausch auch.
Wenn ich das mal aufgreifen darf, wenn Marco schon Wünsche äußern darf, habt ihr Wünsche an ein gut funktionierendes Adipositas-Zentrum oder wie wäre die perfekte Situation, Sophie? Hast du da irgendwie, fehlt dir irgendwas in der Kooperation mit uns jetzt als vor Ort führendes Adipositas-Zentrum? Oder ist das okay, so wie es ist?
Also aktuell, wenn ich so überlege, kommt mir nichts in den Sinn, was ich jetzt sage, das läuft für mich schlecht. Im Gegenteil, oder ich fühle mich eigentlich privilegiert, in der Nähe zu sein von einem Spital, der das anbietet, weil es macht es mir natürlich einfach. Ich kann den Patienten wie an eine zentrale Stelle leiten, wo dann organisiert wird untereinander. Ist vielleicht auch hier wieder, wir Hausärzte sind auch froh, wenn die Dinge laufen und wir dann nicht, wenn wir jetzt jedes einzelne Ding, jede einzelne Abklärung selbst orchestrieren müssten, das wäre nicht realistisch, oder? Und da bin ich sehr froh, läuft das. Und eben, ich finde es auch wichtig für mich, dass ich euch kenne, euer Team kenne und dann sind die Wege eigentlich kurz, auch um Kontakt aufzunehmen. Und wahrscheinlich ist dort die Hemmschwelle höher, für Hausärzte, die weiter weg sind oder an ein Zentrum überweisen müssen, wo sie auch die betreuenden Ärzte gar nicht persönlich kennen. Das ist sicher eine Hürde.
Wenn ich kurz fragen darf, Melanie, du bist ja neben Hausärztin auch, ich hoffe, ich sage das richtig, die Präsidentin der Hausarztvereinigung. Ist das korrekt?
Hausärzte am Pfannenstiel, ja, genau.
Siehst du da Handlungsbedarf seitens des Adipositas-Zentrums, hier im Sinne der Fort- und Weiterbildung noch viel aktiver auf euch zuzugehen?
Schwierig für alle zu sprechen, weil wir euch ja bereits einmal im Qualitätszirkel hatten. Ihr habt ja über das Thema einmal referiert. Ich finde, es ist sehr präsent. Ihr macht viele Artikel in den gängigen Hausärzteheftlis und für mich ist es nicht so eine distanzierte Thematik, wo ich keinen Bezug dazu habe. Also für mich ist das nicht so ein Problem. Aber also ich glaube schon, es ist, wie ihr sagt, es ist stigmatisiert und für uns sicherlich primär die konservativen Maßnahmen. Aber ich denke schon auch, ja, wir müssen daran denken und keine Hemmungen haben und dies den Patienten auch so kommunizieren entsprechend. Und ich sehe jetzt auch noch ein kurzes Wort zu der Nachsorge. Also für mich ist die Nachsorge am Zentrum gerade kurzfristig, postoperativ extrem wichtig, weil ich bin überfordert. Also ich glaube, das muss durch euch geschehen und langfristig kann ich das gerne übernehmen. Aber ich denke, am Anfang, die haben ja viele Fragen und viele Unsicherheiten. Und ja, ich glaube, das ist super, wenn ihr das macht, oder? Also das sollte man nicht ändern. Aber langfristig sind wir klar, sind wir da.
So ist es ja auch vorgesehen, oder? Im ersten Jahr ist es vierteljährlich, dann halbjährlich und dann nur noch jährlich. Und dann muss man auch ehrlicherweise sagen, es ist häufig so, dass nach 4, 5 Jahren so die Leute dann nicht mehr ins Zentrum gehen, sondern hausärztlich weiter betreut werden. Das macht die Dokumentation manchmal ein bisschen schwieriger. Aber eben da spielen dann die Hausärzte schon auch eine wichtige Rolle. Das muss man schon sagen, ja.
Schön. Vielleicht ein Wunsch. Nein, kein Wunsch. Aber was mir jetzt in den Sinn gekommen ist, dass zu sagen, ich schicke sie ans Adipositas-Zentrum, das Stigma, oder? Ob man einen anderen Namen wählen müsste.
Ui.
Schlankheitszentrum.
Nein.
Ja, das ist ein interessanter
Präventionszentrum.
Aspekt.
Präventionszentrum.
Was für ein Zentrum?
Präventionszentrum. Nein. Aber es ist eben nicht das, hast du, Marco, gesagt, eben die Idee immer noch, ich bin selbst für das verantwortlich. Und das hängt so nach und dann wird nach, ja, Adipositas und das Adipositas-Zentrum. Würde es den Leuten einfacher fallen, wenn sie ans, keine Ahnung, eine Abkürzung
irgendwo. AZZ.
AZZ, ich gehe ins AZZ, ja.
Aber interessant, auf den Gedanken bin ich noch gar nie gekommen, dass der Begriff Adipositas-Zentrum schon abschreckt. Da könnten wir ja unsere Hörerinnen und Hörer auffordern, uns Vorschläge und Ideen zukommen zu lassen, wie man so aus eurer Sicht, aus Hörerinnen und Hörersicht, vielleicht die Hürde an ein Zentrum zur Behandlung von schwerem Übergewicht, wie man diese Hürde niedriger machen kann, indem man eine andere Namensgebung findet. Also ihr seid herzlich willkommen an unser Adipositas-Zentrum und die Kontaktdaten sind in den Shownotes aufgeführt. Vorschläge für eine neue Namensgebung zu schicken und dann können wir mal gucken, was rauskommt, Sophie.
Ja, ich finde das ein super Vorschlag und gerade in meinem Kopf geht ab, was ich alles in den letzten 15 Jahren verbrochen habe, indem ich diesen Begriff Adipositas vor mir hergetragen habe und wie viele Leute ich damit möglicherweise abgeschreckt habe. Aber das ist ein wichtiger Aspekt. Ja, ich schicke sie jetzt dorthin, weil sie brauchen ja Hilfe, sie kriegen es alleine nicht hin. So durch diesen, ja, da bin ich auf die Vorschläge sicher mal gespannt, möchte ich sagen. Sehr gespannt. Wir müssen uns auch einen anderen Namen für den Podcast überlegen.
Oh, übrigens. Ja.
Das hört sich ja keiner an, wenn das so ist.
Ja, dann bedanken wir uns ganz, ganz herzlich für die Zeit, die ihr uns geschenkt habt, für die tollen Einblicke in eure tägliche Arbeit mit übergewichtsbetroffenen Menschen. Und wir freuen uns auf eine langjährige Zusammenarbeit mit euch. Vielen Dank. Und
danke euch. Gerne geschehen.
Sehr gerne.
Hat Spaß gemacht.
Ja, finden wir auch. Wir bedanken uns natürlich auch bei allen Hörerinnen und Hörern für das tapfere bis zum Ende hören. Alle wichtigen Links findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns über Kommentare, wir freuen uns über das Abonnenten und wir freuen uns über das Teilen und grüßen euch alle ganz herzlich aus Meilen vom Zürichsee, in den wir jetzt vielleicht noch reinhüpfen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Tschüss. Ciao.